Schaut man sich das Bild genauer an, wozu man fast eine Lupe braucht, merkt man, dass die Schlacht am Weißen Berg dann doch ein wenig komplexer als ein Schachspiel ist. Was auf den ersten Blick wie geometrische Abstraktionen wirkt, erweist sich bei näherer Betrachtung als Szenen blutigen Gemetzels. Hier und da erkennt man sogar die Gesichter einzelner Soldaten, die rennen oder fliehen, die schießen oder einen Feind mit ihrer Lanze aufspießen. Ihre Bedeutung bekommen diese Szenen jedoch durch ihren Ort innerhalb des Gesamtbilds. Wenn wir sehen, wie eine Kanonenkugel einen Soldaten in Stücke reißt, begreifen wir das als Teil des großen katholischen Sieges. Kämpft der Soldat auf Seiten der Protestanten, ist sein Tod gerechte Strafe für Aufruhr und Häresie. Kämpft der Soldat in der katholischen Streitmacht, ist sein Tod ein edles Opfer für eine ehrenwerte Sache. Wenn wir nach oben blicken, sehen wir hoch über dem Schlachtfeld Engel schweben. Sie halten eine Tafel, die auf Lateinisch erklärt, was in dieser Schlacht geschah und warum sie so bedeutend war. Die Botschaft lautet, dass Gott Kaiser Ferdinand II. Dabei half, am 8. November 1620 seine Feinde zu besiegen. Jahrtausende lang sahen die Menschen, wenn sie auf den Krieg blickten, Götter, Kaiser, Generäle und große Helden. Doch in den vergangenen zwei Jahrhunderten wurden die Könige und Generäle zunehmend an den Rand gedrängt, und ins Scheinwerferlicht rückten der gemeine Soldat und seine Erfahrungen. Kriegsromane wie Im Westen nichts Neues und Kriegsfilme wie Platoon beginnen mit einem jungen und naiven Rekruten, der wenig über sich und die Welt weiß, aber eine schwere Bürde aus Hoffnungen und Illusionen mit sich herumschleppt. Er glaubt, Krieg sei glorreich, die eigene Sache sei gerecht und der General ein Genie. Ein paar Wochen echter Krieg, voller Dreck und Blut und dem Geruch des Todes, lassen seine Illusionen eine nach der anderen zerplatzen. Wenn er überlebt, wird der naive Rekrut den Krieg als deutlich klügerer Mensch verlassen, der nicht mehr an die Klischees und Ideale glaubt, die Lehrer, Regisseure und eloquente Politiker verbreiten. Paradoxerweise ist genau dieses Narrativ so einflussreich geworden, dass es heute sogar von Lehrern, Regisseuren und eloquenten Politikern immer wieder aufgegriffen wird. Krieg ist nicht das, was man im Kino sieht, warnen Hollywood-Streifen wie Apocalypse Now, Full Metal Jacket und Black Hawk Down. Auf Zelluloid, in Prosa oder Verse gebannt, sind die Gefühle des gewöhnlichen Gefreiten zur obersten Autorität in Sachen Krieg geworden, die inzwischen jeder respektiert. So heißt es in einem beliebten Witz: Wie viele Vietnam-Veteranen braucht man, um eine Glühbirne reinzudrehen? Du kannst dir das nicht vorstellen, du warst nicht dabei. Auch die Maler haben das Interesse an Generälen zu Pferd und an taktischen Manövern verloren. Lieber stellen sie dar, wie sich der gemeine Soldat fühlt. Man schaue sich noch einmal die Schlacht bei Breitenfeld und die Schlacht am Weißen Berg an. Und nun betrachte man die folgenden beiden Bilder, die als Meisterwerke der Kriegskunst des 20. Jahrhunderts gelten: Der Krieg von Otto Dix und The 2000 Yard Stare von Thomas Lear. Dix diente während des Ersten Weltkriegs als Vizefeldwebel in der deutschen Armee, während Lear die Schlacht um Peleliu 1944 als Berichterstatter für die Zeitschrift Life miterlebte. Während Walter und Snyers den Krieg als militärisches und politisches Phänomen betrachteten und uns vermitteln wollten, was in bestimmten Schlachten geschah, war der Krieg für Dix und Lear ein emotionales Phänomen, und sie wollten, dass wir wissen, wie er sich anfühlt. Die Genialität von Generälen oder die taktischen Details dieser oder jener Schlacht sind ihnen völlig egal. Dix Soldat könnte in Verdun, Ypern oder an der Somme kämpfen. Er spielt keine Rolle, denn der Krieg ist überall die Hölle. Lears Soldat ist zufällig ein amerikanischer GI in Peleliu, aber den gleichen leeren Blick in die Ferne könnte man auch auf dem Gesicht eines japanischen Soldaten in Iwo Jima, eines deutschen Soldaten in Stalingrad oder eines britischen Soldaten in Dünkirchen entdecken. In den Bildern von Dix und Lear ergibt sich der Sinn des Krieges nicht aus taktischen Erwägungen oder göttlichen Proklamationen. Wer den Krieg verstehen will, sollte den Blick nicht auf den General auf dem Hügel oder zu den Engeln im Himmel richten. Vielmehr sollte er dem gemeinen Soldaten direkt in die Augen schauen. In Lears Gemälde öffnen die weit aufgerissenen Augen eines traumatisierten Soldaten ein Fenster zur schrecklichen Wahrheit des Krieges. In Dicks Gemälde ist die Wahrheit so unerträglich, dass sie zum Teil hinter einer Gasmaske verborgen werden muss. Über dem Schlachtfeld schweben keine Engel. Nur ein verwesender Leichnam hängt an einem zerbrochenen Balken und hebt anklagend den Finger. Künstler wie Dix und Lear kehrten die traditionelle Hierarchie des Krieges um. In früheren Zeiten konnten Kriege genauso schrecklich sein wie im 20. Jahrhundert. Doch noch die grauenhaftesten Erlebnisse wurden in einen allgemeineren Kontext eingebettet, der ihnen einen positiven Sinn verlieh. Der Krieg mochte die Hölle sein, aber er war auch das Tor zum Himmel. Ein katholischer Soldat, der in der Schlacht am Weißen Berg kämpfte, konnte sich sagen: Sicher, ich leide, aber der Papst und der Kaiser sagen, dass wir für eine gute Sache kämpfen. Und so hat mein Leiden einen Sinn. Bei Otto Dix findet sich die genau entgegengesetzte Logik. Er betrachtete die persönliche Erfahrung als den Quell allen Sinns. Und so lautete sein Gedankengang: Ich leide und das ist schlimm. Deshalb ist der ganze Krieg schlimm. Wenn der Kaiser und der Klerus diesen Krieg trotzdem unterstützen, dann müssen sie im Irrtum sein.